Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's! Wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Seitenweise Glück. Wie immer für euch im Studio die liebe Dörte. Hallo Dörte.
Hallo liebe Hella.
Genau, ich bin Hella und wir sprechen heute wieder über zwei Bücher, die es uns angetan haben. Und dieses Mal sind wir auf Umwegen quasi auf die zwei Bücher gekommen, die wir euch gleich vorstellen werden.
Genau, also normalerweise sind das so zwei Bücher in jeder Folge, die wir unter einem bestimmten Thema klammern, würde ich sagen, oder Hella? Und die uns einfach so begeistert haben, neugierig gemacht haben. Und diese Bücher haben uns über, wie du gesagt hast, gerade schon Umwege neugierig gemacht. Und zwar über Sophie Passmann und ihren Sophie Passmann-Podcast und über Rory Gilmore. Und ich hole jetzt ein bisschen weiter aus. Ich erkläre jetzt erstmal den Sophie Passmann-Podcast. Sophie Passmann ist Autorin, Moderatorin und Podcasterin. Und seit einigen Monaten hat sie einen neuen Podcast, den Sophie Passmann-Podcast. Und da spricht sie in neuer Form, würde ich sagen, weil das eher ein Monolog ist, nicht so ein klassischer, in Anführungsstrichen, Laber-Podcast, wo man mit jemandem im Studio sitzt und in den Dialog geht. Sie erzählt alleine, aber geht so quasi ein bisschen in den Dialog mit den Zuhörerinnen und Zuhörern, finde ich. Und sie spricht über popkulturelle Themen, gesellschaftliche Themen, aktuelle Sachen, Social-Media-Trends, Bücher, Serien, Musikalben und ja, analysiert da, finde ich, so sehr spannend, sehr interessant, sehr scharfsinnig, ja, so verschiedene Trends, verschiedene Wellen und Dinge und hört da mal rein, der ist wirklich interessant.
Und hört da mal rein, ist ein guter Stichpunkt, weil du hörst regelmäßig rein. Mhm. Ich habe mir schon Folgen runtergeladen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Aber dir ist etwas aufgefallen.
Genau, Sophie Passmann bietet nämlich quasi einen kleinen Service an, in dem wir auch sehr gut sind, würde ich jetzt mal behaupten.
Geht's um Bücher?
Sie spricht doch über Bücher und hat sich da ganz spezielle Bücher vorgenommen, und zwar die von der Rory Gilmore Leseliste. Das ist eine Liste, angelehnt an die Serie Gilmore Girls. Hella, kennst du die?
Selbstverständlich. Bei Leseliste muss ich direkt wieder an mein Studium denken. Da habe ich keine so positiven Erinnerungen dran. Aber an Gilmore Girls habe ich sehr positive Erinnerungen. Habe ich nämlich auch während meines Studiums geguckt. Ist also schon ein bisschen her. Das ist eine Serie, also für alle, die die noch nicht geguckt haben, es lohnt sich wirklich. Spielt in Stars Hollow. Das ist ein fiktiver Ort in Amerika. Und dort betreibt Rorys Mutter Lorelei ein Bed and Breakfast, das Dragonfly Inn. Und wir begleiten diese beiden, Lorelei und Rory, eine ganze Weile durch ihr Leben. Und Rory ist wirklich ein super Bücherfan. Also sie ist unglaublich intelligent und wissbegierig. Und sie trägt auch immer eigentlich mehr als ein Buch mit sich rum und liest dann immer mal in dem einen, dann in dem anderen. Und da kommen im Laufe dieser Serie, da gibt's Leute, die haben das aufgeschrieben und das bummelt immer so um die 390 Bücher, ne?
Ja.
Wahnsinn.
Die irgendwie entweder gesehen werden in Gilmore Girls, rumgetragen werden von Rory Gilmore, gerade von ihr gelesen werden oder über die auch gesprochen wird. Also es gibt doch sehr viele literarische Referenzen in den Dialogen zwischen Lorelei und Rory Gilmore. Und Sophie Passmann sagt, sie wird in unregelmäßigen Abständen immer mal ein Buch aus dieser Leseliste lesen und in ihrem Podcast besprechen. Und wir dachten uns, oh, sollen wir mal vielleicht so als Bücherprofis unsere Hilfe anbieten?
Genau.
Und tun das mit dieser Folge. Wir helfen und haben uns zwei Bücher von Rory Gilmores Leseliste ausgesucht.
Und zwar Der große Gatsby von F. Scott Fitzgerald.
Und von Harper Lee, Wer die Nachtigall stört. Das sind zwei Klassiker der amerikanischen Literatur. Und wir haben ausgerechnet diese beiden aus den 390 anderen sehr, sehr unterschiedlichen Romanen auch ausgewählt, weil wir die ganz gut klammern können. Wir haben festgestellt, die spielen beide in einer ähnlichen Zeit, 1930er Jahre in Amerika, zwar an sehr unterschiedlichen Orten, da kommen wir gleich nochmal zu, und wurden auch nicht zum gleichen Zeitpunkt geschrieben, das finde ich ganz interessant. Der große Gatsby, 1925, erschien, 100-jähriges Jubiläum gerade.
Herzlichen
Glückwunsch.
Stimmt, auch ein Grund.
Ja, und Wer die Nachtigall stört, ist in den 1960er Jahren von Harper Lee, der Schriftstellerin, geschrieben worden. Aber
spielt aber in den 30ern.
Spielt in den 30ern. Und liebe Hella, lange Einleitung und jetzt schwuppsiwupps in medias res, zwischen die Seiten, in diese beiden, wie ich fand, wirklich interessanten Bücher.
Wer Lust hat, die zu gewinnen, auch das gibt's natürlich in dieser Folge. lauscht uns und wir lassen irgendwann ein Codewort fallen. Und ihr habt dann wie immer 2 Wochen Zeit, uns eine Mail zu schreiben an buchclub@bildderfrau.de. Alles dazu sagen wir nochmal, wenn das Codewort fällt. Teilnahmebedingungen in den Shownotes. So, dann legen wir mal los. Wir haben entschieden, mit Harper Lees Roman anzufangen. Und erzähl du uns doch mal bitte, worum es denn geht.
Wer die Nachtigall stört. Jean-Louise Finch, die wird auch Scout genannt, die verlebt eine unbeschwerte Kindheit in dem kleinen, fiktiven Örtchen Maycomb in Alabama im Süden der USA. Hier zieht sie zusammen mit ihrem 3 Jahre älteren Bruder Jem und im Sommer auch immer mal mit ihrem Freund Dill, ja, durch das Viertel, in dem sie aufwachsen. Das sind so eine klassische Südstaaten-Szenerie mit großen weißen Häusern, Veranden, die um ganze Häuser gehen, tropische Bäume drumherum. Und die erkunden da zu dritt Abenteuer ihrer Kindheit. Scout ist 8 Jahre alt und sie zieht also zusammen mit ihren beiden Kumpels durch die Gärten. Sie gehen Geheimnissen der Nachbarn auf den Grund, trinken zwischendurch zur Erfrischung kalte Limo auf der Veranda, üben zu dritt lange Theaterstücke ein über Tage hinweg, stellen sich gegenseitig Mutproben und bestehen die auch teilweise. Also es ist eine eigentlich unbeschwerte, wirklich schöne Kindheit, die sie hier verlebt. Ihr Vater Atticus ist Anwalt, ihre Mutter ist vor vielen Jahren an einer Krankheit gestorben und diese beiden Kinder werden also alleine von dem Vater großgezogen. Und er ist ein sehr schlauer, intelligenter und auch angesehener Mann in dem Ort und er versucht, das wird relativ schnell klar, ja, in einer Zeit von Rassismus, von Vorurteilen und von sozialen Ungerechtigkeiten, seinen Kindern Moral, ein moralisches Verhalten vorzuleben. Und als er die Verteidigung eines schwarzen Mannes übernimmt, der beschuldigt wird, eine weiße junge Frau vergewaltigt zu haben, da ändert sich für die Familie in Maycomb alles. Die heile Welt von Scout, die gerät nämlich aus den Fugen und sie erlebt, ja, am eigenen Leibe quasi, in ihrer eigenen kleinen, eigentlich sehr unbeschwerten, unschuldigen Welt, wie viel Kraft es kostet, aktiv für Werte einzustehen und ja, auch wie gefährlich das werden kann. Und liebe Hella, ich würde einsteigen mit ein paar Rezensionen, ein bisschen um das einzuordnen. Ne? Wir haben gerade schon gesagt, wir lesen riesengroße Klassiker der Weltliteratur eigentlich. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr da draußen an den Kopfhörern quasi viele von denen auch schon im schulischen Kontext vielleicht gelesen habt oder lesen musstet. Das ist etwas, was so Klassikern auch immer so ein bisschen anhängt. Da würde ich gleich nochmal mit dir drüber sprechen. Aber um das Ganze ein bisschen einzuordnen, zitiere ich jetzt einfach mal so 3 Blurbs, die auf diesem neu aufgelegten Buch stehen, übrigens vom Rowohlt Verlag neu aufgelegt. Eine der schönsten Coming-of-Age-Geschichten der modernen Literatur wäre einer. Kaum ein Buch wird so heiß geliebt und so oft gelesen, ist der nächste. Und einer von hinten auf dem Cover, unvermindert aktuell, ein Plädoyer für die Gleichheit aller Menschen. Hella, würdest du da mitgehen?
Ich bin ein bisschen über das erste Zitat jetzt gestolpert beim Hören. Ja, Coming of Age, ja, Entwicklungsroman, da gehe ich mit. Einer der schönsten, da weiß ich jetzt nicht, weil schön impliziert ja, dass es irgendwie total wohlig ist, dieses Buch zu lesen. Und mir haben diese Geschwister und oder diese 3 Freunde total gut gefallen, wie die so miteinander gespielt haben und Abenteuer und so. Das ist ja erstmal per se was Schönes und Scout hat ja auch so einen Witz in sich als Figur. Aber trotzdem ist ja diese Geschichte, die erzählt wird, einfach so eine schlimme Geschichte. Und es geht um Ungerechtigkeit, es geht um Rassismus, es geht um Diskriminierung, es geht um Gewalt. Da würde ich jetzt nicht, also vielleicht könnte man sagen, eine der bedeutendsten,
ja,
Coming-of-Age-Stories.
Genau, oder eindrucksvollsten.
Ja,
oder
berührendsten.
Ja, genau. Ich bin total, schön, bin ich total bei dir.
Ach,
ja.
Schön, finde ich, ist irgendwie was anderes.
Ja, ja, absolut. Und ich finde, da hast du jetzt auch gerade schon einen echt unglaublich faszinierenden Teil dieses Romans angesprochen. Und zwar ist das Scout und nicht nur die Figur Scout, sondern Scout als Ich-Erzählerin. Ich finde nämlich, das ist ein ganz, ganz toller Kunstgriff von der Autorin Harper Lee, in dem Fall diese ganze Geschichte, die in der Tat voller schwerer und bedrückender Themen steckt, gesellschaftlicher Themen auch aus den USA, aus der Sicht eines 8-jährigen Kindes zu erzählen, eines 8-jährigen Mädchens auch. Ich fand das super spannend und das hat mich wirklich begeistert von Anfang an. Ich brauchte ein paar Seiten, um so drin zu sein und auch diese Perspektive zu verstehen und erstmal zu checken, ah, was ist das jetzt hier für eine Welt? Wer erzählt mir aus dieser Welt? Und so. Und dann habe ich gedacht, boah, das ist also so gut, so gut.
Also es hat ja schon auch so einen kindlichen Touch.
Ja.
Ne? Wie das erzählt wird. Klar, weil sie ist eben erst 8. Und dann fällt ja ganz oft auch sowas wie, jetzt sei doch nicht so ein Mädchen, jetzt zieh dich doch nicht immer so an wie so ein Mädchen. Ne? Wie du schon sagtest, da sind so zwei Komponenten drin. Ich habe das auch als Film geguckt.
Ah.
Und das fand ich auch ganz interessant nochmal, weil da hat man das natürlich dann so schön vor Augen, diese drei, wie sie spielen und wie sich da auch Scout so ein bisschen, ja, so ihren Platz finden muss als Mädchen, die sich aber ja nicht immer nicht so anstellen soll.
Ja, und wie ist die Erzählperspektive in dem Film gelöst? Also es gibt so ein Voice-Over?
Es gibt immer mal wieder eine erwachsene Frauenstimme, also Scout als erwachsene Frau, die dann sagt, ich war damals 8 Jahre alt und das kommt immer mal wieder und ordnet so Dinge ein. Genau, also die Perspektive bleibt quasi so.
Weil das stimmt, das ist ja auch die Perspektive in dem Buch. Also eine Erzählstimme, Scout in dem Fall, die uns rückblickend berichtet von diesen Erlebnissen, der, ich glaube, es zieht sich über 2 bis 3 Jahre, das Buch. Also ich glaube, sie ist am Anfang 8 und es sind 2 Sommer, am Ende 10. Und das hat natürlich sozusagen so zwei Effekte beim Lesen. Zum einen dieser besondere Blick auf die Welt durch die Augen eines 8-jährigen Mädchens, die ihre Umgebung nicht richtig versteht, gleichzeitig aber unglaublich scharfsinnig wahrnimmt, auch differenziert Dinge sieht und sie erst zu verstehen beginnt. Und das ist so eine ganz interessante Mischung aus einer Naivität, aber gleichzeitig auch einem ganz dollen Scharfstellen der Welt um sie rum, finde ich. Diesen Effekt hat das auf den Leser, die Leserin. Und dann natürlich das einordnende Element, das entsteht dadurch, dass das eigentlich dann im Zweifelsfall die Erwachsene oder die erwachsenere Scout uns rückblickend erzählt.
Also von der Stimme her im Film würde ich schon sagen, das muss eine Frau gewesen sein, so 40, 50.
Ja.
Von der Stimme her, aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Ja.
Also mich hat das unglaublich fasziniert und ich glaube, das ist eine ganz, ganz spannende Herangehensweise, um auch so einen Blick auf diese Gesellschaft in den 30er Jahren dort zu werfen. Mhm. Und wir haben gerade schon angedeutet, das ist in den Südstaaten, das ist ein kleiner Ort, wo halt sozusagen ja sich auch alles so ballt aus der Zeit von damals. Ne? Es geht darum, wie die schwarze Community und die weiße Community zusammenleben, wie da ein unglaubliches Ungleichgewicht noch besteht, eine unglaublich große Ungerechtigkeit auch. Ich finde, es fällt auch sehr oft einfach das N-Wort, ne, auch nochmal so als Warnung vielleicht ein bisschen, wo ich aber auch gesehen habe, krass, wie sich auch einfach Sprache verändert hat und wie wichtig das ist, weil ich da jedes Mal wieder drüber stolper.
Ja.
Geht es ja auch so beim
Absolut.
Lesen?
Absolut. Ich habe sogar zwischendurch überlegt, dass das nicht anders geschrieben wurde in der Übersetzung.
Ja, das würde wahrscheinlich...
Weil gibt es ja auch mittlerweile, ne, dass wenn in Neuauflagen von Büchern das schon anders betitelt oder umgeschrieben
wird. Also meinst du, oder
so.
Mit Sternchen oder so?
Ja, irgendwie so.
Hm. Ja, wäre interessant. Wir können immer nochmal irgendwie hinterfragen, ne, die Entscheidung so. Also, aber da merke ich, dass ich jedes Mal absolut zu Recht drüber stolpere und fast ein bisschen erschrocken bin auch, wenn ich das so lese, wird halt dort in dem Buch gesprochen, wie damals gesprochen wurde in den 30er Jahren. Und das zeigt
aber
nochmal...
Das macht es nochmal deutlicher, wie furchtbar das alles war.
Ja, ja. Und ich war echt teilweise tief berührt, auch von dieser Perspektive und dem Blick auf die Welt, vor allem von dem Vater. Ich fand, der Vater war mein absoluter Held in diesem Roman. Ich fand, das war so eine tolle Vaterfigur, der so liebevoll und gleichzeitig so geradlinig irgendwie da seinen Kindern so einen Weg gezeigt hat, der nicht leicht ist, ne? Der musste sich in dieser Gesellschaft da so behaupten. Und es gibt so eine Situation, die wollte ich gerne mal erzählen, eine Szene und mal hören, ob die dir auch so vor Augen steht. Da wird der Beschuldigte, ich glaube, für den Prozess in das örtliche Gefängnis verlegt und muss dort eine Nacht einfach bleiben. Und der Atticus, der Vater, ahnt, das könnte jede Menge Hass und auch Gewalt hervorrufen und sagt dann halt seinen Kindern, ich gehe noch mal kurz aus, nimmt sich eine Lampe, setzt sich mit der Zeitung vor dieses Gefängnis, um im Zweifelsfall, wird später klar, diesen Beschuldigten vor einem Mob zu beschützen. Ne?
Mhm. Das ist natürlich auch eine Szene, die im Film vorkommt. Ja. Und da wird das eben so als Gefängnis dargestellt, dass es einfach... Du kannst da so an die Gitterstäbe quasi von außen und dann, also ist jetzt nicht so, dass dieser Mob, der ja kommt, dann da in ein Gebäude rein muss, sondern die stehen draußen und da sitzt der Atticus dazwischen mit seiner Lampe und seinem Stuhl und dahinter ist quasi schon die Zelle. Das war also ganz...
Ja, und in diese Situation platzt dann halt die neugierige Scout, abenteuerlustig, ja, neugierig, zusammen mit ihrem Bruder und denkt, oh, gehen wir mal gucken, was Papa da macht, ja, überhaupt. So.
Und dann stellen sie sich dazwischen.
Ja, und dann stellen sie sich irgendwie dazwischen, ja, auf eine ganz, und das meine ich so mit ein bisschen auch naiv.
Genau,
kindlich naiv. Auf eine Smalltalk-Art und Weise und sagt so, ach, hallo, Mr. Ach,
guck,
so und so.
Hier.
Ach, Mensch und so. Und du liest das und denkst, sie hat aber dann halt aus ihrer Sicht beschrieben. Und dann auch ist so eine Szene, wie dann danach irgendwie sie beschreibt, wie ihr Vater blass geworden ist und sich kurz zur Wand dreht und sich über die Augen wischt. Und es ist ganz klar, der weint in dem Moment, ne? Und ja, man liest es aber halt eben aus ihrer Sicht und wie sie auch erst beginnt zu verstehen, in was für einem Zwiespalt ihr Vater da ist. Weil er weiß, in was für eine Situation er auch die Kinder bringt, die dann ganz anders beäugt werden, auch in dem Ort, in dem Moment, in dem er diese Verteidigung übernommen hat, die er aus voller Inbrunst verteidigt, ne, was Demokratie und jeder Mensch hat ein Recht auf einen fairen Prozess und so weiter, dass da so vorlebt über so viel Steine hinweg, über so viel Hürden. Also es wird einem sehr, sehr bewusst, finde ich, wenn man das liest.
Ich habe noch eine Szene im Kopf, wo man sieht, dass der Vater einfach Werte hat, die er auf gar keinen Fall eigentlich aufgeben möchte und dann trotzdem von anderen dann doch ab und an vielleicht mal dazu gebracht wird. Erinnerst du dich an die Szene mit dem Hund? Mit dem tollwütigen,
ja,
Hund?
Ja.
Also der Vater bringt halt den Kindern bei, mit Waffen wird nicht auf Lebewesen gezielt geschossen. So. Und dann gibt's eben tollwütigen Hund oder vermeintlich tollwütig, die wissen das ja nicht. Da läuft so ein Hund in der Straße rum, der benimmt sich merkwürdig, die gehen jetzt einfach davon aus, oh Gott, der hat Tollwut, muss also erlegt werden. Der Vater kommt mit einem anderen Mann, der drückt eben die Flinte in die Hand und sagt, nee, schieß du mal. Und man konnte im Film, und da wurde das nochmal deutlicher, finde ich, dargestellt, wie unwohl ihm dabei ist. Also, dass er sich jetzt, seine Kinder stehen daneben, dass er jetzt doch zur Waffe greifen muss, um dieses Tier zu erlegen, damit eben Tollwut nicht auf andere überspringt und so.
Ja, und ich finde auch im Buch wird über mehrere Seiten beschrieben, wie dieser Hund kommt und plötzlich die ganze Stadt erstarrt, weil dieser Ruf, ein toller Hund, halt dann quasi durch die Straßen. Alle machen die Türen zu. Es wird irgendwie beim Telefonamt angerufen, dass die Nachricht weitergibt und so. Und in diese Stille hinein stellt der Vater sich auf die Straße diesem Hund irgendwie, ja, entgegen. Und wieder interessant, Hella, die Kinder sagen danach, krass, ich wusste gar nicht, dass unser Vater so gut schießen kann.
Ja.
Weißt du, das meine ich.
Man
so
könnte das aber auch noch aus einer anderen Perspektive lesen. Und zwar, dass der Vater einfach auch seine Community schützen möchte. Also damit alle eingeschlossen und vor diesem Hund beschützen. Also der ist da irgendwie im Zwiespalt natürlich auch.
Ja. Also ganz faszinierendes, spannendes und auch wirklich mitreißendes Buch.
Der Film ist übrigens in Schwarz-Weiß.
Aber wollte ich dich noch fragen, von wann ist der Film?
Der Film ist von 1962.
Ach, schnell verfilmt worden.
Mega schnell, 2 Jahre später verfilmt worden. Also 1961 hat der Roman den Pulitzerpreis bekommen, 1962 gab es den Film. Der ist in Schwarz-Weiß und als ich so guckte, dachte ich so, warum ist der denn eigentlich nicht in Farbe? Weil ich habe dann erstmal genau nachgeguckt, ab wann gab es denn eigentlich Filme in Farbe und so. 62, natürlich gab es Filme in Farbe,
ja,
schon lange. Ja, ja.
Als Zeitzeugnis, ne? Weil das einfach in den 30ern spielt und der, glaube ich, mehr so anmuten sollte, wie aus dieser Zeit auch.
Ja, und vor allen Dingen die Atmosphäre.
Ja.
Also ich hatte dann gelesen in Rezensionen zu dem Film, dass das eine bewusste Entscheidung war, um die Atmosphäre von damals eben auch wieder zu spiegeln.
Interessant.
Ja.
Weil du gerade sagtest, in Schwarz-Weiß schaut man den Film an, ne? Und ich, genau so ein Gefühl habe ich, glaube ich, bevor ich Schwarz-Weiß-Filme angucke, wenn ich das überhaupt mal mache, um ehrlich zu sein, habe ich auch manchmal, wenn ich so Klassiker aufschlage. Ging mir auch so bei dieser Folge. Ich habe schon gemerkt, beide Romane, die wir ausgesucht haben, habe ich anders aufgeschlagen als andere Bücher, die wir so auswählen für diesen Podcast. Und ich habe mir danach überlegt, woran das wohl lag. Und ich glaube, es liegt daran, dass ich ein bisschen Angst habe, dass die mich langweilen. Ganz, ganz doof, wirklich. Das ist so, da habe ich mich bei einem eigenen Vorurteil ertappt, weil ich manchmal denke, ob ich dann vielleicht bestimmte dramaturgische Kniffe, vielleicht eine Erzählgeschwindigkeit, vielleicht auch eine Perspektive, vielleicht auch eine weibliche Perspektive oder so vermisse, die ich sonst in anderen Romanen, die mich fesseln, einfach finde.
Interessant. Ich habe nicht die Befürchtung, dass mich das Buch langweilt. Ich habe eher die Befürchtung, dass ich da nicht so gut durchkomme, dass es einfach dauert.
Ja, dass es halt kein Easy Read ist.
Genau.
Aber andere
Bücher
sind auch keine Easy Reads.
Denke, oh, jetzt sitze ich aber wieder in der Uni oder in der Schule. Ja. Also das ist, da haben wir schon öfter drüber gesprochen, dass das so ein bisschen noch so einen Nachgeschmack hat. Und woran liegt das? Also das liegt, ich würde mal sagen, nicht an den Büchern an sich, sondern das liegt daran, wie man Bücher lesen musste und was man damit machen musste und die bis ins Kleinste auseinandernehmen. Das ist wie mit Gedichten. Immer wenn ich ein Gedicht lese, ich kann da gar nicht so neutral und unbefangen rangehen, weil ich immer denke, gleich kommt jemand und sagt, jetzt schreib mal bitte eine Analyse dazu.
Ja, und vor allen Dingen ist es so schade, weil das wurde ja bei beiden Büchern wieder, wurde das bei mir einfach entkräftet. Also ich habe schon gemerkt, ne, dass ich brauchte, ich glaube auch, weil das halt dann einfach nochmal sowohl vom Schreibstil her als auch vom Setting in eine Welt entführt, die ein bisschen weiter weg ist, als in die mich die meisten anderen zeitgenössischen Romane, ja, die wir hier lesen, entführen. So. Vielleicht dauert die Anreise deswegen ein bisschen länger, sagen wir mal.
Ja. Aber wenn
aber
du erstmal
dann,
da bist.
Wenn man da ist, ich meine, die Nachtigallschule, das ist ein Buch, das hat mich genauso, vielleicht nach ein paar mehr Seiten, aber mitgerissen wie viele andere Bücher, die ich wirklich gut fand. Wenn man sich reingefühlt hat in Erzählstil, in Perspektive, in die Welt, in die Fragen, die Welt damals an sich gestellt hat, in die Fragen, die eine Schriftstellerin wie Harper Lee in den 60er Jahren an die Welt oder an die Gesellschaft gestellt hat, und dann werden die noch so viel vielschichtiger und so. Also ich finde es richtig toll und ich habe mich richtig gefreut im Nachhinein, dass wir das doch machen jetzt gerade hier.
Mit uns haben weltweit schon über 30 Millionen Leute dieses Buch in den Händen gehabt. Gelesen, wahrscheinlich noch viel mehr.
Wahnsinn. Und dann kommt hier nochmal der Appell, einfach nochmal so ein Buch, was man vielleicht schon in der Schule lesen musste, heißt es dann ja immer. Oder im Studium, je nachdem, was man. Oder irgendwann anders, weil jemand gesagt hat, das ist ein Klassiker, das muss man lesen. Das nochmal abschütteln, dieses Buch nochmal lesen, wie man jedes andere Buch aufschlagen würde und das echt nochmal neu entdecken, weil das einfach Literatur ist, die unglaublich viel Spaß macht und schon so vielen Menschen auch Spaß gemacht hat. Und das bei sich selbst zu entdecken, ist toll. Also danke Rory erstmal dafür.
Genau.
Danke Sophie auch dafür. Ja, und ein bisschen ähnlich ging es mir bei der zweiten, noch anders ähnlich. Mhm, aber
anders ähnlich.
Wie
genau
war es bei dir, Hella, The Great Gatsby?
Der hat mir tatsächlich mehr Spaß gemacht.
Ach, okay.
Das zu lesen.
Bin ich gespannt.
Kommen wir gleich zu. Bevor es jetzt um das Buch von F. Scott Fitzgerald geht, könnte hier Werbung kommen.
Jetzt ist sie auch schon wieder vorbei.
Und Trommelwirbel, Achtung, Achtung, das Codewort in dieser Folge heißt Gilmore.
Schickt uns das doch in einer E-Mail an @bildderfrau.de. Ihr könnt teilnehmen bis zum 9.8. Infos in den Shownotes und wenn ihr Glück habt, gewinnt ihr ein exklusives Bücherpaket bestehend aus diesen zwei wirklich sehr schönen Ausgaben von Der große Gatsby und Harper Lee. Der große Gatsby übrigens neu aufgelegt im Diogenes Verlag.
Und bevor wir darüber reden, möchte ich euch einmal erzählen, worum es geht. Wir sind in den 1920er Jahren und zwar in West Egg auf Long Island. Und hier sitzt der junge Nick Carraway auf seiner Veranda. Er hat dort ein kleines Haus und auf der gegenüberliegenden Seite der Bucht sieht er ein geheimnisvolles, großes Haus, wo immer Partys stattfinden. Dort wohnt sein mysteriöser Nachbar Jay Gatsby. Und der feiert regelmäßig große Partys. Kein Mensch weiß so richtig, wer Gatsby eigentlich ist, aber trotzdem kommen alle, und zwar Hunderte, jede Woche zu seinen mittlerweile schon legendären Partys. Nick stammt eigentlich aus dem Mittleren Westen, ist nach New York und dann auf Long Island gezogen, um ja im Aktienbusiness Fuß zu fassen und gerät so auch in diese Welt von Reichtum und Sehnsüchten. Also es geht da um sehr, sehr viel Geld und Luxus, aber es ist auch alles ein bisschen oberflächlich. Und irgendwann geht auch er auf eine dieser Partys von seinem Nachbarn Jay Gatsby. Und dann erfahren wir, dass hinter diesem vermeintlichen Glanz und Glamour dieses Nachbarn eigentlich etwas ganz anderes steckt. Denn Jay Gatsby möchte um jeden Preis eine Frau zurückgewinnen. Ich dachte, bevor wir einsteigen, weil es gibt ja auch immer so diese Partys im Gatsby-Style und Partys der 20er Jahre, und Das kennen wahrscheinlich alle, die uns zuhören, die haben schon mal davon gehört, in Filmen vielleicht auch davon gesehen oder wurden mal eingeladen zu einer Gatsby-Party 20er Jahre und dann weiß man immer erstmal nicht, was man so anzieht und muss erstmal googeln und so.
Ja, und auch ne, ganz stark geprägt, zumindest von meinem Auge, von dem Baz Luhrmann, die Verfilmung mit Leonardo DiCaprio.
Ja, genau.
Also seitdem habe ich auch jetzt beim Lesen nochmal wieder immer.
Habe ich allerdings noch nie mehr als den Trailer gesehen. Aber gut, kann ich ja noch nachholen.
Aber also die Roaring Twenties, ne, sind das so.
Ja, genau. Und ich dachte, vielleicht fangen wir mal damit an, dass ich mal ein bisschen was vorlese, wie denn so diese Partys von Nick Carraway beschrieben werden. Also was sieht er da?
Die Partys vom Gatsby.
Genau, von seinem Nachbarn. Das sind interessante Nachbarn, die man so haben kann. So, also, ist relativ weit vorne im Buch. Die Sommernächte hindurch drang Musik aus dem Haus meines Nachbarn. In seinen blauen Gärten schwirrten Männer und junge Mädchen wie Falter zwischen dem Geflüster und dem Champagner und den Sternen umher. Am Nachmittag bei Flut sah ich zu, wie seine Gäste vom Sprungturm seines Floßes sprangen oder Sonnenbäder auf dem heißen Sand seines Strands nahmen, während seine beiden Motorboote das Wasser des Sunds aufschlitzten und Monoskifahrer durch die Kaskaden zogen. An den Wochenenden verwandelten sich sein Rolls-Royce in einen Omnibus, der von 9 Uhr morgens, bis lange nach Mitternacht Leute aus der Stadt abholte und wieder zurückbeförderte, während sein Kombiwagen wie ein flinker gelber Käfer hin und her eilte, um alle Züge zu erreichen und so weiter.
Was hat dich jetzt an 9 Uhr morgens so geschockt?
Na, die fangen offensichtlich um 9 Uhr morgens an, diese Partys zu feiern.
Ja, hört sich doch gut
eigentlich
an,
warum
oder?
Hören die überhaupt auf?
Ja, manche sind ja auch einfach über Nacht geblieben und niemand wusste so genau, wer wo geschlafen hat und so. Kam ja auch an einer Stelle mal vor, ne?
Oder die Leute kommen und Gatsby ist gar nicht da. Also
Day drinking und Exzess
absolut.
At its best, ne?
Absolut. Ja.
Und ich finde, das schafft das Buch sehr, sehr gut, beziehungsweise der Ich-Erzähler. Ne? Auf den würde ich gleich auch nochmal zu sprechen kommen, weil ich finde das auch eine ganz spannende Figur, da zumindest in der Position des Erzählers. Aber der Roman schafft es gut, einem zuerst diese Partys so schmackhaft zu machen, wie wir jetzt auch gerade denken. Es hört sich ja an so nach Sommer und Highlife und gebräunte Menschen, die immer mit so einem Cocktailglas durch die Gegend laufen und die Wasserski fahren und tanzen und so. Also so völlig losgelöste, schöne, glitzernde Glamour-Welt.
Ich sag und dann, Champagner-Türme.
Ja, Champagner, genau so. Und dann werden immer wieder so Melodien beschrieben, so Jazz-Melodien, die durchs Haus wehen und sowieso mit einer sehr poetischen, blumigen Sprache. Und man denkt lange, ach, so schön, das sind ja schöne Partys. Und dann kippt es irgendwann, oder? Ging es dir auch so, dass du am Anfang denkst, oh, ich würde auch gerne mal Gast beim großen Gatsby sein und genau das machen mit den anderen und so. Und aber irgendwann, würde ich mal so sagen, Mitte des Buches kippt es und man denkt sich, ach nee, ach vielleicht auch nicht, weil man einfach ein bisschen mehr erfährt über die Gründe der Partys, über die Menschen, die da sind, über das Verhältnis der Menschen, warum die da wie zusammenkommen überhaupt, was die sich so zu sagen haben und so. Und das, finde ich, ist ein interessanter Effekt dieses Romans.
Und auch, welche Rolle Geld natürlich spielt, weil das ist ja so eine Schicht, ja wie so eine Bubble im Grunde. Und es gibt eben nicht nur reiche Menschen in New York, so.
Überhaupt nicht. Es wird ja auch sehr, sehr gut beschrieben, aus dieser Glitzerwelt, aus diesen Villen auf Long Island und an der Ostküste, diese Sommerfrische, die da auch so zelebriert wird schon ganz lange. Und dann aber der krasse Gegenteil sind ja diese Wege nach New York, die fahren manchmal aus purer Langeweile einfach, lass uns nach New York fahren, dann setzen sich alle ins Auto und fahren los und dann müssen sie aber immer durch so eine Gegend, die beschreibt Nick, der Erzähler, so als Asche-Gegend, die so plötzlich dann so grau wird, wo dann halt so Züge, Güterwaggons lang rattern und es ist heiß und es sind da irgendwie Tankstellen mittendrin und allein die Farbe dieser Beschreibungen, ne, von glitzernd und bunt und Wasser glitzert und Sand und Sonne scheint und Musik zu dieser aschegrauen Welt, wo selbst die Menschen so ein bisschen wie mit Asche bedeckt wirken. So, ne, fast so beschrieben. Ja, merkt man schon auch, dass es auch sehr viel um soziale Ungerechtigkeit geht und auch darum, dass Nick diese soziale Ungerechtigkeit im Laufe des Romans erkennt. Das ist so eine Entwicklung des Protagonisten Nick, der für mich am Anfang, muss ich sagen, ich musste ein bisschen mich an den so gewöhnen, weil ich finde, das ist ein ganz spannender Ich-Erzähler, weil er nämlich eigentlich, dachte ich am Anfang, der ist eigentlich irgendwie, also Protagonist ist er schon mal nicht, das ist klar der Gatsby, um den es geht und den er beschreibt. Er ist eher so ein bisschen Chronist und nicht Protagonist. Also er erzählt diese Geschichte, aber wenn man genauer hinguckt, sieht man, dass auch er ein Stück weit eine Wandlung durchmacht im Laufe dieser Geschichte. Vor allen Dingen, was den Blick auf diese Welt angeht von ihm.
Genau, aber für die Geschichte, die erzählt wird, also die Handlung, bräuchte man ihn halt nicht.
Interessant, ne? Oder? Deswegen habe ich mich echt gefragt, warum F. Scott Fitzgerald, es hätte auch ein auktorialer, alleswissender Erzähler machen können. Aber ich glaube, es geht genau um diese Perspektive, die Fitzgerald dadurch einbringen wollte, dass das jemand ist, der auch eine bestimmte Bewusstwerdungsreise durchmacht, während er diese Geschichte erzählt.
Ja.
Nämlich auch erstmal, auch wie er den Gatsby sieht. Ne? Der beginnt ja auch im Laufe der Zeit ganz doll die Verletzlichkeiten und auch die Unzulänglichkeiten vom großen Gatsby zu erkennen, den er am Anfang so als reichen, schillernden Nachbarn wahrgenommen hat.
Genau, es ist eigentlich ein Held, der fällt.
Ja. Ja, auch der, ein Held, der für den Ich-Erzähler, den Protagonisten auch fällt.
Ja, genau.
Ja.
Der Nick wird ja auch so ein bisschen ausgenutzt vom Great Gatsby, ne? Weil er, der Jay Gatsby, erhofft sich ja, durch Nick wieder an diese Frau zu kommen, die er mal kennengelernt hat und die sich jetzt so ein bisschen aus den Augen verloren hat, an die er aber immer denken muss.
An die er immer denken muss, an, nach der er sich verzehrt, Hella.
Der er sich sehnt.
Aber wie? Ja, wo er sogar ein grünes Licht auf der anderen Seite des Wassers, an das er guckt, Sehnsucht in ihm erweckt. Also das ist schon die ganz, ganz große Liebe. Und auch Daisy, die die Cousine von Nick ist. Ne? So kommt er. Also
genau.
Nick ist auch kein Fremder dieser Kreise quasi.
Irgendwie hängen die alle miteinander zusammen.
Ja, die ist aber auch nicht abgeneigt. Also das war, ich glaube, die waren gegenseitig schon eine Form von großer Liebe. Und dann ist, es kommt alles nachher raus. Wir wollen jetzt auch nicht zu viel spoilern.
Genau.
Aber es kommt nachher raus, dass dann halt Gatsby, der eigentlich auch anders heißt, irgendwann in den Krieg gegangen ist und ja, sich Daisy dann von ihm entfernt hat und irgendwann ihren jetzigen Ehemann Tom Buchanan kennengelernt hat. Und dann kommt Gatsby wieder zurück und versucht eigentlich all das gesellschaftlich zu erreichen, was er dann auch erreicht hat. Auf dem einen oder anderen Weg, ist lange auch nicht ganz klar wie, und damit halt irgendwie Daisy zu beeindrucken. Und eigentlich sind diese Partys, die so pompös und so schillernd und so glitzernd sind und eigentlich diesen Sommer lang wahrlich der It Place to Be auf Long Island und alle kommen aus nah und fern, egal ob eingeladen oder nicht, dass die eigentlich nur für Daisy gefeiert werden. Und in der Hoffnung, dass Daisy auch kommt.
Wenn du gerade sagtest, ob eingeladen oder nicht, man geht da einfach hin, ne?
Ja.
Es gibt ja so auch so Szenen, wo von den Partys beschrieben wird und dann, dass man den Gatsby gar nicht sieht. Der ist dann irgendwie auch, ja. Oder wahrscheinlich in den Weiten seines Hauses irgendwie verschollen.
Und ja. Ich habe jetzt nochmal gedacht, natürlich wie mit allen großen Klassikern gibt es da unzählige Interpretationen und ne, Rezensionen sowieso. Wir haben uns ja immer ein bisschen vorgenommen, dass wir ganz rezensionsfrei in Anführungsstrichen, ohne dass wir zu Romanen, die wir hier besprechen, groß Rezensionen lesen, sondern dass wir frisch und frei unseren Leseeindruck uns mitteilen sozusagen. Das ist natürlich bei so Klassikern, finde ich, auch ein bisschen schwieriger, weil die einfach super viel schon besprochen und auch interpretiert wurden. Und ich glaube, gerade für den großen Gatsby gibt es so viele Interpretationen, was dieses grüne Licht bedeutet. Das wird in ganz vielen popkulturellen Referenzen auch wieder aufgenommen. Da hat Sophie Passmann übrigens in ihrem Podcast auch schon drüber gesprochen. Die hat auch schon ein bisschen den großen Gatsby angesprochen. Und ich finde es dann manchmal irgendwie ganz gut, das vielleicht auch ein bisschen auszublenden und einfach frisch daran zu gehen und das zu lesen. Ich habe es zum dritten Mal gelesen.
Ach,
witzigerweise
was?
Einmal in der Schule, meine ich. Einmal während des Studiums. Ich bin mir da nicht sicher, ob das Teil des Lernstoffes war. Und jetzt zum dritten Mal. Und jedes Mal merke ich wieder, es überrascht mich wieder. Es nimmt mich wieder wirklich, es reißt mich mit. Und ich bin jedes Mal wieder erstaunt über die ganz kraftvolle, ganz poetische, so, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, so volle Sprache. Ist dir das auch aufgefallen? Also er beschreibt vor allen Dingen Szenen und Momente ganz, ganz schillernd und manchmal auch fast so ein bisschen schwer. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das ein bisschen so gewöhnungsbedürftig ist, weil das schon auch sehr getragen ist, manche Szenen so. Aber auf der anderen Seite finde ich es unglaublich faszinierend und viele Sachen, die ich wunderschön fand und mir dann auch so ganz gut vorstellen konnte. Die Partys sind ein Beispiel dafür. Aber es gibt auch so eine Szene, wo er beschreibt, Nick, wie er zum ersten Mal bei Daisy und Tom Buchanan in die Villa kommt und es ist Sommer und es weht ein Wind durchs ganze Zimmer und weiße Vorhänge wehen und Daisy sitzt mit ihrer Freundin Jordan Baker irgendwo in so einer Sitzecke. Alle sind in weiß gekleidet, ihre Kleidung weht und es wirkt, als ob diese Frauen schweben und so. Also man wird in so eine ganz, ganz spezielle, fast poetische Welt entführt, finde ich.
Mir war es allerdings zwischendurch ein bisschen zu blumig.
Ja, kann ich mir vorstellen, genau. Ich glaube, das ist auch manchmal ja.
Ja.
Und das möchte ich auch noch sagen, dann ist es natürlich ein Buch von einem männlichen Autor aus einer männlichen Perspektive mit einem männlichen Protagonisten. Und ich finde sozusagen, dass da ist es so, dass die weibliche Perspektive schon begrenzt ist eigentlich.
Sehr begrenzt.
Sind eigentlich, die Frauen sind so, es kommen zwar unterschiedliche Frauenfiguren auch vor, aber sie sind vor allen Dingen Love Interest
genau.
und werden auch aus männlicher Sicht nur beschrieben. Also was ich gedacht habe beim Lesen, als ich mir das bewusst gemacht habe, ich würde mir so sehr einen großen Gatsby wünschen, mal aus weiblicher Perspektive. So ein Buch, egal ob das jetzt in der Zeit spielt oder in der heutigen Zeit, mit einer weiblichen Protagonistin, einer weiblichen Erzählstimme, ähnliche Richtung fände ich mega. Also kann das bitte jemand schreiben?
Oder als Film. Es würde mich auch als Film interessieren. Hm. So ein Film, wie Daisy das jetzt so erlebt. Und das? Dann noch eine Frau, die auf diese Partys geht. Naja. Daisy ist es ja nicht.
Oder aber wir haben einfach mal einen weiblichen Gatsby. Wie wäre das beschrieben? Oder das finde ich immer so ein spannendes Gedankenspiel. Ja. Was wäre denn ein weiblicher Gatsby?
Also
von daher mal ein Aufruf, ich hätte so Bock auf so eine Neuinterpretation.
Finde ich zum 100. Geburtstag auch passend. Wenn man sich aber was wünschen darf.
Muss man sich beim Almen schreiben.
Dann, ja.
Geht nur noch dieses Jahr. Also das ist mir so aufgefallen beim nochmal Wiederlesen dieses Romans, aber da ist man auch sofort drin und diese Welt, die da aufgemacht wird und ganz spannend, um mal kurz zu einem Vergleich zu kommen, finde ich, dass es zu ähnlichen Zeiten in Amerika spielt, aber grundverschiedene Welten sind.
Ja.
Und so auch nochmal, wenn man beide Romane gleichzeitig betrachtet, auch nochmal einen spannenden Blick so auf die Gesellschaft, auf die amerikanische Gesellschaft in den 1930ern werfen. Ne?
In beiden Büchern ist hinten ein Nachwort/Analyse drin, fand ich aber tatsächlich auch vom Lesefluss ging das auch. Also auch da verbinde ich noch so Analysen mit etwas sehr Schwerem aus meiner Schul- und Studienzeit. Und hier fand ich das total gut und habe gedacht, ach, wie nett eigentlich, da jetzt nochmal weiterzulesen.
Hat geholfen beim Verstehen nochmal ein bisschen, ne? Und auch nochmal beim Einordnen.
Und gerade beim großen Gatsby habe ich gedacht, jetzt würde ich gerne nochmal von vorne lesen.
Ah ja.
Ja, keine Zeit.
Nee, keine Zeit. Jetzt sind wir beim von vorne lesen und ich würde gerne einmal, weil da erinnere ich mich dran, dass mir das beim Gatsby immer hängen geblieben ist. Ich finde, es ist eines der schönsten Enden vieler Romane, die ich gelesen habe. Und wenn das okay ist, Hella, würde ich gerne einfach einmal den letzten Absatz vorlesen, weil das ist zwar ein krachender Schlusspunkt, der aber gleichzeitig irgendwie so verschwimmt und einen mit so einem, irgendwie mit so einer Sehnsucht zurücklässt, die dieses ganze Buch irgendwann ausdrückt.
Ja, du kannst es auch ruhig vorlesen, weil man spoilert dann nicht.
Nee, finde ich auch nicht. Seite 223 in diesem Buch, der letzte Absatz, ich zitiere. Gatsby glaubte an das grüne Licht, die wundervolle Zukunft, die Jahr für Jahr vor uns zurückweicht. Damals entwischte sie uns, aber was macht das schon? Morgen laufen wir schneller, strecken die Arme weiter aus und eines schönen Tages... So kämpfen wir weiter wie Boote gegen den Strom und unablässig treibt es uns zurück in die Vergangenheit. Und ich finde dafür, dass das eigentlich gefühlt erstmal so als Partybuch anfängt.
Ja, ist es ganz schön.
Oh, ist es ganz schön, aber irgendwie, und aber in diesem Absatz spricht ganz viel so Sehnsucht, Ungesagtes, die Tatsache, dass man mit einer ungewissen Zukunft klarkommen muss, dass man Dinge mit voller Inbrunst verfolgen und sie dann doch nicht bekommen kann. Also ich finde,
und auch
wunderschön,
dass man vor seiner Vergangenheit nicht so richtig wegrennen kann, vielleicht manchmal auch, und dass sie trotzdem immer auch ein Teil von einem ist.
Dieser Satz lässt so vieles offen irgendwie, finde ich. Und ich finde, wenn bei Büchern einen so berührt, nachdenklich, aber auch irgendwie zufrieden, ich weiß nicht, mit einem großen Gefühl zurücklassen, dann ist es gut.
Ich habe mich noch gefragt, weil wir haben am Anfang ja auch darüber gesprochen, wie diese Partys so sind und dass es auch heute oft so ein Motto ist, die 20er oder man macht eine Gatsby-Party. Und wenn man dieses Buch liest und auch nicht nur so liest, dass es eben Partys gibt, sondern auch diese ganzen Widersprüche in der Gesellschaft und diese Unterschiede und so, ist es dann eigentlich überhaupt okay, eine Gatsby-Party zu feiern?
Ja, also... Das ist schon eine kleine Spielverderberfrage.
Ja, aber ich meine...
Naja, ich glaube, wahrscheinlich denkt man zumindest nicht weiter drüber nach, wenn man nur die erste Hälfte des Romans gelesen hat oder ihn gar nicht gelesen hat.
Ja, genau.
Weil der schon einfach die Richtung ändert.
Ja.
Im Laufe...
Wenn ich mal eingeladen bin auf eine Gatsby-Party, dann...
Kommst du und sagst, mit dem Buch in der Hand.
Ich will nur, dass wir einmal darüber gesprochen haben.
Ding, ding, ding,
dass
alle mal
wissen,
weg vom Champagner-Tor.
Was wir hier tun.
Ich würde gerne was sagen. Oh Hella, ich bin mir nicht sicher, ob das noch
niemand wird mich jetzt mehr einladen. Aber ehrlich gesagt bin ich gar nicht so traurig, dass ich noch nie zu einer Gatsby-Party eingeladen wurde, weil mich würde allein die Klamottenwahl und so eine Welle im Haar und so, das würde mich herausfordern. Egal, springen wir zur Vergleichsfrage, liebe Dörte.
Hau raus.
Es haben ja wahnsinnig viele die Serie geguckt, Gilmore Girls. Und welches Buch würdest du denn allen empfehlen, die so richtige Fans von Rory Gilmore sind?
Also auf jeden Fall würde ich sagen, Wer die Nachtigall stört, weil ich weiß nicht, wie sich das mit Der große Gatsby verhält, aber es gibt auf jeden Fall 2, 3 Dialoge in Gilmore Girls, die Anspielungen auf Wer die Nachtigall stört machen. Und da geht es irgendwie so darum, wer welche Rolle in der Dorfgemeinschaft spielt und so. Und ich möchte jetzt hier nicht der so des Dorfes werden oder sowas. Das sind Sachen, die man nur versteht, wenn man das gelesen hat. Und das macht ja wohl unglaublich viel Spaß, wenn du irgendwie denkst, ah, warte mal, das ist doch der Protagonist oder einer der Figuren aus dem und dem Roman. Ach, deswegen ist das die Rolle, die der jetzt da haben soll und so. Also deswegen, ich glaube, das ist unglaublich befriedigend, wenn man aus diesen Anspielungen und aus diesem Name-Dropping, das ja Rory und Lorelei super häufig machen, die haben ja super scharfsinnige, spitzfindige Dialoge miteinander. Wenn man da auf einmal was entdeckt und da Rückschlüsse ziehen kann, macht das, glaube ich, stolz und freut ein.
Was für ein Wissen auch die Drehbuchautorinnen haben müssten, ne?
Ja.
Über diese ganzen Bücher.
Ach Gott, alles aus Büchern. Ja. Die Welt der Bücher, Hella.
Genau.
Ich lieb's. So, liebe Hella, ich würde, weil wir noch gar nicht über die Cover und über Neuauflagen gesprochen haben, gerne mit dir einmal, wir haben sie hier beide vorliegen, über die Cover der Neuauflagen von Wer die Nachtigall stört und Der große Gatsby sprechen. Ich beschreibe sie kurz. Vergleichsfrage wäre, nach welchem greifst du? Wer die Nachtigall stört, ist so eine Zeichnung, so ein schraffierter, bisschen abstrakter Baum mit Vögeln drumherum, würde ich sagen. So eher ein bisschen dunklere, düstere Farben. Taschenbuch, F. Scott Fitzgerald, Der große Gatsby, ist ein Hardcover, so eine Mischung aus Hardcover und...
Ist das Paperback?
Ich weiß es nicht, aber es sieht aus wie Hardcover. Es ist vielleicht, es ist, glaube ich, eine Mischung. Ne? Es ist Paperback, aber ein bisschen biegsam so. Das ist so ein ganz simples, aber irgendwie trotzdem sehr schickes Cover, das so ein Smoking andeutet, eine Fliege, Knöpfe drunter und in Schwarz drauf.
Und vergoldet. Ja, deshalb greife ich dazu, weil ich mag die Optik von den Diogenes-Büchern tatsächlich total gerne. Dieses klassische, weiße, oft oder meistens mit einem Foto drauf. Hier ist es ja dann die Fliege mit den Knöpfen. Das spricht mich tatsächlich eher an.
Ja, ist aber auch so ein bisschen Understatement, ne? Wenn man denkt, wenn da auf die Partys angespielt wird, die da gefeiert werden.
Ja, aber guck mal, weil sich das eben wandelt.
Ja, sehr gut.
So.
Schön. Hella, das hat Spaß gemacht.
Und falls jetzt draußen noch jemand ist, der sagt, ich warte mal, was es sonst noch so gibt, haben wir hier noch den Lesetipp.
Lesetipp.
Hallöchen, ich bin Jana Stellei und ich bin Schauspielerin bei Harry Potter und das verwunschene Kind im Theater im Großmarkt in Hamburg. Und mein Lesetipp für euch ist Garou von Leonie Swann. Dabei handelt es sich eigentlich um die Fortsetzung des Buches Glenkill und ist somit ein kleiner Winkelzug meinerseits, euch einfach gleich 2 Bücher zu empfehlen. Wer also eine gute Mischung aus Thriller und Krimi und eine kleine Prise Humor mag, ist hier genau richtig.
In der nächsten Folge unseres Podcasts geht es nicht um Klassiker, sondern um Generationenromane.
Genau, und zwar sprechen wir über den Roman Flusslinien von Katharina Hagena
und Marschlande von Jala Kubsova.
Und wenn ihr Lust drauf habt, schaltet nächste Woche wieder ein. Wenn ihr Sehnsucht nach uns habt zwischendurch, könnt ihr uns jederzeit schreiben an buchclub@bilderfrau.de. Ihr findet uns auf Instagram, auf dem Insta-Kanal von Bild der Frau, @bildderfrau.
Ihr aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wenn euch danach ist, dann bewertet uns auch gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Wir freuen uns über Bestnoten.
Und falls wir weitere Klassiker aus der Rory Gilmore Leseliste besprechen sollen, gerne melden.
Ja, genau.
Wir unterstützen gerne weiter.
Sophie Passmann darf sich auch melden,
auf
wenn sie noch
Fall.
Unterstützung braucht.
Auf jeden Fall. Hiermit offiziell angeboten. Ella, das hat Spaß gemacht.
Oder? Auch mein deswegen. Ganz neuer Blick auf die Klassiker. Sie sind nicht so angestaubt, wie man immer denkt.
Überhaupt nicht. Man muss nur einmal den Staub wegpusten und aufschlagen.
Genau.
Und ich freue mich, dass wir das gemacht haben. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet.
Bis dahin lesen wir heiter weiter.
Natürlich.
Tschüss.
Ja.
As the number one selling walk-in tub in North America, SafeStep walk-in tubs are built to maximize your safety and comfort. Each tub comes standard with a dual hydrotherapy system, so you can enjoy the luxuries of bathing comfortably at home. Soothing jets increase mobility and ease pain, while the rainfall shower head refreshes you from head to toe. Visit SafeStepTub.com today to request your free quote and ask about our special offers.